Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Wie Optimierungswahn dein Training kaputt macht.
Leistungssteigerung mit Hilfe von Visualisierung.
Fatigue Singles, was ist das? Und wann machen sie Sinn?
Das ist schon geil. Na, das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Und dann noch richtig tief.
Einfach erzählen. Guten Abend, werte Vögelfreunde und Vögelfreundinnen. Herzlich willkommen zum World Game Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk Pommer. Mir gegenüber sitzt zum einen der wunderbare, der große, der großartige Maximilian Rabe, Co-Host von Beginn aller Zeiten. Und wir haben gleich mal etwas Neues zu verkünden, denn wir haben hier noch einen weiteren Co-Host. Der große, der großartige, der eine, der einzige, Kona, der Hengst.
Ich freue mich, Freunde der Sonne, Freunde der gepflegten Unterhaltung.
Wie fühlt man sich als festes...
Konarienvogel.
Es fühlt sich an wie eine riesig große Ehre. Und nach diesem Satz von Maxi habe ich auch eigentlich dann keinen Bock mehr. Es war mega cool, dass ich 7 Sekunden Teil der Show war und danke Maxi. Ja.
Großartig. Ja, wir hatten letzte Woche ein großes Meeting, was sich über mehrere Stunden erzog und wir haben beschlossen, den lieben Kona hier als gleichberechtigtes Mitglied unserer Gruppe anzuerkennen und festen Teil des BirdGang Powerlifting Podcasts werden zu lassen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf unsere Performance auswirken wird. Pre-Aufnahme war es auf jeden Fall schon sehr unproduktiv, aber wir gucken einfach mal, was heute draus wird. Wir haben ein paar Themen vorbereitet.
Also bis jetzt war es schon mal richtig beschissen.
Wir haben ein paar Themen vorbereitet und da Kona ja jetzt komplett neu hier im Biss ist, würde ich sagen, treten wir die... Obwohl, wollen wir es so machen oder willst du, Maxi, gleich mal dein Überraschungsthema anschneiden?
Ich habe noch ein Überraschungsthema. Ein kleines Geheimnis, was ihr nicht wisst.
Okay.
Aber verrätst du es uns jetzt?
Nämlich,
das ist die Frage.
Ja, ich habe nämlich heute Geburtstag!
Maxi Rabe. Geil, Alter. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Und dann macht das.
Und die hat mir nicht gratuliert. Nein, die wussten das nicht.
Man muss jetzt dazu sagen, gerade, dass
ich wusste es wirklich nicht.
Auch nach dieser Folge dringend ein Videopodcast nötig ist, weil sich Maxi gerade im Stream
hat jetzt erstmal eine Hülse aufgerissen.
Einfach eine Hülse geknackt hat. Komplett auf entspannt. Und es ist einfach das Normal, als wär's halt das Normalste, aber okay.
Maxi. Ich bin aber auch der Einzige, der hier noch ein T-Shirt anhat, ne? Weil was machst du?
Das stimmt nicht, ich habe auch noch ein T-Shirt an. Zwar ohne Ärmel und sehr weit ausgeschnitten, aber ich habe noch was an. Aber ich habe eine sehr kurze Hose an.
Ja, man muss dazu sagen, bei uns hat's gerade in Wien jetzt hier um die, ich glaube, da ist 28 Grad oder so. Und es fängt schon langsam an.
Noch 90.
Es hat heute 90 Grad gehabt. Ich wohne nämlich anscheinend in der Hölle. Und es ist auf jeden Fall extrem heiß. Maxi hat mir verboten, dass ich das Fenster aufmache. Deswegen sitze ich jetzt hier und schwitze.
Nackt. Geil.
Das ist eigentlich nur Freude.
Ist wirklich wichtig, dass wir den Videopodcast irgendwann mal reinholen. Aber es ist auch egal. Das ist ein Organisationsthema für die Zukunft, für die Zukunfts-Bird-Gang. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um auch noch andere Themen als Maxis Geburtstag zu besprechen. Obwohl, wie fühlt man sich denn jetzt mit 46?
Genauso wie letztes Jahr, nur noch beschissen.
Ach, älter.
Nee, ist alles gut. Also, ich hab's heute auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ja, immer eine kleine Feier am Wochenende. Falk wird vorbeikommen. Yes, und
hast du Kona eigentlich auch eingeladen oder
Ich hab's einfach mal als unrealistisch gesehen, dass du in den Flieger steigst, aber weil du noch spontan deinen Jet auftanken willst, kannst du gerne vorbeifliegen.
Kommt halt drauf an, wie jetzt so podcast-technisch das jetzt hier weitergeht und wie groß der wird, ne? Aber ich glaube, so das kann man jetzt als Business-Ausgabe schon eigentlich, so ein Heli mal, geht schon fit.
Ja, wir haben ja auch unsere Finanzen geklärt, das ging relativ schnell. Einfach große Null auf dem Whiteboard gemalt.
Ja, ja. Perfekt.
Maxi bezahlt alles und wir bezahlen nichts.
Wir gucken Maxi beim Geld ausgeben zu.
wenn er online für Geld, um Geld Schach spielt. und verliert. Ach, ja, Kona hat vorhin in unsere Gruppe reingeschrieben, dass es mal ganz interessant wäre, über Optimierungswahn, würde ich es jetzt schon fast nennen, zu sprechen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich würde dazu gleich mal einen wunderschönen Spruch, den ich bei MTMT gelernt habe, rauslassen und sagen, optimal ist egal. Was haltet ihr davon? Ihr seid jetzt hier wirklich aus der Kalten konfrontiert. Ich merke, da ist nicht sofort eine Reaktion da.
Also, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Spruch, weil ich glaube, diese Suche nach diesem ewigen, was ist optimal, hindert dich einfach viel mehr daran, dein Potenzial wirklich voll auszuschöpfen, anstatt einfach nur, ich will jetzt nicht sagen, mit dem zu arbeiten, was du jetzt hast. Ich meine, da hast du immer Verbesserungspotenzial. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran an dem Spruch. Das ist seit langem auf jeden Fall mal wieder das Schlauste, was
also ich glaub,
aus Falks Mund
hervorgekommen. Also ich glaube,
den Schock muss ich mir erstmal die Hände eincremen, ey.
Ein anderer Spruch, den ich mal gehört habe, ist Optimal is the enemy of progress oder sowas. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Oder perfect is the enemy of progress. Dass wenn man immer versucht, was zu perfektionieren, vergisst man manchmal einfach praktikabel zu bleiben oder pragmatisch zu bleiben und einfach besser zu werden. Und ich glaube, das ist damit so ein bisschen gemeint, ne? Dass man sich ein bisschen in dieser Perfektionswahn verlieren kann.
Ja, ja, ich glaube, ich habe jetzt so zwei Arten von Trainees, zumindest bei mir im Team. Die einen, die machen so ganz kleine, nuancische Veränderungen und die anderen, die machen immer so total von heute auf morgen alles anders. So. Also der eine, der sagt dann, ja, ich heb jetzt Hook Grip, ja, ich mache jetzt Sumo, obwohl er eigentlich sonst Konvi hebt und ja, hat sich jetzt einmal einfach irgendwie besser angefühlt und sah irgendwie auch cooler aus und es ist ja auch, ne, ich bin ja auch Instagram und da muss ich auch Optik und so. Und dann hast du den anderen, der sagt, soll ich vielleicht einen Zentimeter breiter stehen, stellt sich einen Zentimeter breiter hin, stellt sich dann wieder einen Zentimeter enger hin. Ja, wo soll ich denn greifen? Greift dann einen Zentimeter breiter, dann wieder einen Zentimeter enger und dann bin ich immer so, ey, leg dich erstmal auf ein was fest und das probieren wir aus. Es gibt nämlich noch ganz viele andere technische Sachen, die wir verbessern können. Das wird jetzt nicht an dem 1 Zentimeter Fußstandweite oder Griffweite scheitern, sondern wir müssen erstmal gucken, okay, wo bringe ich die Hüfte erstmal so ungefähr hin? Was mache ich mit meinem Kopf? Was mache ich mit meinen Armen? Bliblablub. So. Und wenn ich das abgearbeitet habe und das mir schon Progress gebracht hat, dann können wir immer noch schauen, ob es vielleicht ein bisschen besser ist oder sich ein bisschen besser anfühlt, wenn wir die anderen Sachen ein bisschen verändern. Aber grundlegend wird das wahrscheinlich nicht den Riesenunterschied machen. Und über die andere Geschichte brauchen wir ja eigentlich gar nicht sprechen, ne? Also wenn du nicht konstant einen Lift trainierst, dann wirst du ja eh nicht besser, ne? Also wenn du dann drin festhängst, okay, naja, ich mache jetzt diese Woche Sumo und mache damit meine Comp-Singles und mache dann nächste Woche wieder Konvi und bin mir eigentlich immer total unsicher, was ich mache, obwohl ich auch beides machen könnte, ne? Aber das ist jetzt eine andere programmatische Frage. Ja, wirst du halt einfach gar nicht vorwärts kommen. Welcher Typ ist euch lieber?
Das ist.
Naja,
also, ja, Maxi, mach ruhig.
Also ich glaube, du sagst ja dann auch, andere Sachen sind wichtiger, wie zum Beispiel, was machst du mit deinen Armen, was machst du mit dem so und so, und das sind ja manchmal auch gar nicht von außen gesehen so krasse Veränderungen, was dann passiert. Aber es wirkt sich dann stark auf dem Lift aus. Das heißt, ich denke, manche Veränderungen können schon einen krassen Impact haben. Andere, ob man jetzt ein bisschen breiter steht oder ein bisschen enger, nicht so doll. Also es ist wahrscheinlich eher, ob jemand am Anfang sehr eng steht und man macht dann wieder normaleren Stand oder sehr breit und man wechselt da was. Ich denke mal immer, wenn man sich an Extremen bewegt, ne, dann sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen oder es könnte halt genau passen für die Person. Aber also wie du schon sagst, ich denke, wenn man den Coach fragt, was ist denn besser, ne? Oder ist denn das besser oder dies, dann denke ich mir so ein bisschen, wenn man selber nicht merkt, ob das eine oder das andere besser ist, dann hat's vielleicht gar nicht so eine große Relevanz. Man muss zwar so ein paar Sachen ausprobieren, aber vor allen Dingen, wenn jemand sagt, ja, fühlt sich jetzt eigentlich relativ ähnlich an, dann hast du recht, dann macht es vielleicht irgendwann einen Unterschied, aber gerade spielt es gar keine Rolle, weil der jetzt mit diesen einen halben Fuß enger, einen halben Fuß breiter stehen noch gar keinen Unterschied selbst merkt, dann wird es wahrscheinlich auch gar keinen Unterschied machen. Es gibt so andere Sachen, wo wir jetzt auch über Standweite geredet haben, Kona, das können wir ja mal anschneiden. Da haben wir uns ja viel über Sumo unterhalten und wie man da so ein bisschen den Stand wählt. Willst du das nochmal ein bisschen ausführen vielleicht? Weil das, das hat mir jetzt zum Beispiel wieder auch krass was gebracht, dass ich da nochmal erinnert wurde.
Ich finde, das können wir auf jeden Fall kurz in dem zweiten Teil nochmal machen, meine Antwort. Aber grundsätzlich habe ich mal dazu so eine Antwort, die habe ich dem Julian zu verdanken. Liebe Grüße. Und zwar hat er gesagt,
Shoutout.
So, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir mit dem 95% perfekten, was wir jetzt gerade haben, was der Ist-Zustand ist, einfach scheiße stark werden, anstatt jetzt noch diese zusätzlichen 5% irgendwo zu suchen und diese anderen 95 einfach so ein bisschen zu vernachlässigen, statt einfach zu sagen, okay, das, was wir jetzt haben, darauf bauen wir jetzt gerade einfach unseren Progress auf und schauen, das so gut und so hart zu pushen, wie es geht. Weil verbessern kann man im Long Run natürlich immer noch irgendwo. Aber wenn du jede Session irgendwas verändern willst oder du schaust dir das neue Video von Jamal an und dann schaust du das Video von Deadlift Lord an und dann schaust du das und das und den Insta-Beitrag an, du siehst täglich so irgendwie 1 Million Inputs und dann denkst du so, krass, ja, das kann ich auch noch verändern und das könnte ich auch noch machen. Und da sind so viele Stellschrauben, an denen du dann drehen kannst, drehen willst, drehen wirst, dass man, finde ich, so ein bisschen das eigentliche, dieses eigentliche Goal oder das eigentliche so ein bisschen aus dem Auge verliert. Und das ist einfach, stark zu werden, auch mit dem, was man hat. Das heißt jetzt nicht, dass jeder mit der hässlichsten Technik irgendwo stark werden soll. Aber wenn so eben diese 95% schon mal passen, dann sollte man nicht schauen, wo man jetzt noch diese letzten 5% optimieren kann, sondern einfach mit diesen 95% erstmal stark zu werden. Und das wirklich so gut es geht zu pushen. Wie steht ihr dazu?
Dass man halt sich nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Kleinigkeiten konzentriert und einfach vergisst zu heben oder zu beugen. Also und das, also ich habe auch einen Lifter Sumo, ne, da ist es natürlich immer mal ein bisschen technischer und viel, worauf man sich konzentrieren muss, vielleicht. Und der hat dann, ich so, hä, warum hast du denn pausiert gemacht? Auf einmal die Rap. Also ja, ich habe auf das und das und das geachtet. Also er hat sich so viel auf so viele Sachen konzentriert, dass er wirklich voll, also literally vergessen hat zu heben und hat dann kurz eine Pause gemacht und ist dann weitergegangen. Und da wirst du halt natürlich nicht stärker, wenn du dann, ich meine, am Anfang macht es vielleicht Sinn, mal ein bisschen zu probieren, mal reinzukommen. Aber man muss, wie du sagst, irgendwann muss man sich halt festlegen, ne? Und das dann halt versuchen, einfach erstmal stärker zu machen.
Ja.
Und wenn man dann ein Limit erkennt und sagt, hey, irgendwie, und das fühlt sich anders an, vielleicht ist dann auch der Punkt erreicht, wenn man sich dann, den Griff ein bisschen enger macht, dass man auf einmal merkt, oh, jetzt, wo ich am Plateau bin, werde ich besser. Dann ist vielleicht auch die Zeit für sowas.
Ja, ich finde, es gibt auch einfach so ein, also wenn du es in dem ganzen Long Run betrachtest, in deinem, ich sag mal, deine 5 oder 10 Jahre Lifting-Karriere, wird dann wirklich dieser Unterschied von 1 Zentimeter Standbreite von Session 1 auf Session 2 den Unterschied bringen im großen und ganzen Bild. Und dann merkst du erstmal wieder so, ja, okay, wahrscheinlich nicht unbedingt.
Ich frage mich auch, was man als Trainee dann von dem Coach jeweils erwartet, wenn man solche Fragen stellt. Also, soll ich mich jetzt breiter hinstellen? Soll ich mich jetzt enger hinstellen? Soll ich mich jetzt, was weiß ich, ja, aber wir nehmen einfach mal Standweite. Weil ich denke mir dann, okay, wie soll ich dir das jetzt beantworten? Also, wir können es ja eigentlich nur beantworten, wenn wir es ausprobieren. So, und eruieren, wie du dich dabei fühlst und wie sich das auf deine Performance auswirkt. Ich kann mich ja nicht hinstellen und ausmessen, wie jetzt deine Gliedmaßen sind und dann per Winkelmesser berechnen, also Maxi kann das schon, aber ich kann es nicht, per Winkelmesser berechnen.
Alte ägyptische Kunst.
wo du deine Füße jetzt hinstellst und was deine Knie jetzt machen sollen und was weiß ich so. Und ob du jetzt Hookgrip oder Kreuzgriff heben sollst, natürlich Kreuzgriff, ist klar. Aber du brauchst gar nicht so Kopfschütteln, Kona.
Völliger Käse. Ist wirklich so.
Ja, das, also die Antwort auf die Frage ist, okay, also was soll ich machen, sondern, okay, nochmal von Anfang an. Die Antwort auf die Frage, die da lautet, hey, was soll ich machen, wie soll ich mich hinstellen, ist, probier es aus. Und dann gucken wir. Und anders können wir es nicht festlegen, es sei denn, du bist Max Rabe.
Eine ganz entscheidende Sache, wo ich merke, da fehlt so ein bisschen das Verständnis, auch wenn man vielleicht so eine Frage stellt. Wir probieren dann auch zum Beispiel mit einem Trainee was aus und das Erste, was wir machen, wenn wir, weiß ich nicht, einen anderen Stand, einen anderen Lift oder eine Veränderung ausprobieren, dann werde ich angeguckt und gesagt, und wie war's? Und ich denke mir so, ja, sag du's mir. du hast doch gerade den Lift gemacht, wie fühlst du denn für dich an? Fühlst du dich stärker? Und dieser Disconnect, also das habe ich mich selber erstmal erwischt, dass ich da wirklich aufpassen muss, dass es halt nicht für manche, also für viele nicht selbstverständlich ist. Du solltest die Griffbreite wählen, in der du dich stark fühlst und sicher, sagen wir mal sicher, vielleicht auch noch was, und wo du das Gefühl hast, hey, so kann ich langfristig Kraft aufbauen. Mhm. Und viele fragen dann sich so, ey, sieht das schön aus oder sieht das gut aus oder sieht das aus wie der und der Lifter? Aber die Frage ist, die du dir stellen solltest, habe ich so das Gefühl, ich kann krass stark Kraft aufbauen? Und ich habe das Gefühl, hey, jetzt kann ich, wenn ich das weitermache, werde ich genau in dieser Bewegung stärker oder werde genau in dieser Bewegung Muskel aufbauen. Es fühlt sich so an, ich sage immer ein bisschen, als würde man in einer Maschine sitzen und man muss einfach nur noch die Bewegung durchfeuern und die Kraft macht einfach das, was sie soll.
Genau, und das also ist wirklich geiler Punkt. Sorry, dass ich unterbreche, aber das hast du ja letzte Woche eigentlich schon mal genau so gesagt, als es um deine Bank ging und du dich gefragt hast, okay, kann ich so jetzt noch 20 Kilo draufpacken? Und genau die Frage muss man sich dann beim Kreuzheben, bei der Kniebeuge genauso stellen. Wenn ich jetzt beim Kreuzheben anfange, Hook Grip zu machen und der tut mir weh und ich habe schon irgendwie so ein bisschen bei dem Gewicht, was ich jetzt hier habe, so ein bisschen Bedenken, dass mir die Hantel da immer rausrutscht, dann muss ich mir halt ernsthaft die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt hier noch 20, 30, 40, 50 Kilo ranhänge, hält der dann oder hält der nicht? Sollte ich mir dann vielleicht was anderes suchen? So, und dann hast du die Frage eigentlich auch schon wieder beantwortet.
Ja, ich finde, Hook ist jetzt tatsächlich ein schwieriges Beispiel bei der Sache, weil Hook tut einfach nur ewig lange weh und du am Anfang denkst du dir, ich werde nie irgendwas halten können und das geht dann schon. Aber grundsätzlich ist es wirklich so. Und das ist auch diese, was Maxi vorhin angesprochen hat mit dem Sumo, weil wir uns da jetzt so ein bisschen ausgetauscht haben drüber.
Wie war das Zitat mit der Force und Efficient oder was? First, Force, then.
Ja, Force first. Nee.
Ich weiß nicht, was das zweite war.
Keine Ahnung. Aber Force first, Aesthetic second. Das ist jetzt mein, mein Zitat.
So, Force first ist unser Folgentitel.
Ach nee, Reduce ROM oder sowas, ne? Also, das meinte
genau,
er.
Genau, also.
Beim Sumo.
Genau, da ging es eben um Sumo und ich habe auch zu Maxi gesagt, ich erinnere mich noch an eine Zeit, an der ich ein optisch sehr, sehr schönes Sumo gehoben habe. Wirklich so von vorne gefilmt, das sah optimal aus, richtig tief abgesetzt und wirklich sehr schön. Aber das hat nur funktioniert, da habe ich so 200, glaube ich, auf den Fünfer gehoben. Und das hat damals sehr gut funktioniert. Aber ich wusste dann danach, als ich so Singles gehoben habe in der Prep, das funktioniert überhaupt nicht, weil meine Hüfte erstmal nach oben schießt. Und dann wurde es ganz schnell wieder, in Anführungszeichen, hässlich. Und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht, das, was wir eigentlich suchen, wenn wir einen Lifter haben, der uns Videos schickt oder wenn wir den eben als erstes so sehen, ist eigentlich, wie kannst du am meisten Kraft eigentlich generieren? Aus welcher Position? Und das ist vielleicht eine Position, die optisch nicht mega schön ist und dann sieht die halt nicht aus wie Jamal Browner, wenn er Sumo hebt. Aber wenn das für dich eine optimale Position ist, aus der du einfach genug Push von unten entwickeln kannst, diesen Wedge entwickeln kannst im Sumo und einfach genug Kraft zum Heben entwickeln kannst, dann ist es tausendmal mehr wert, als dass du jetzt da deine 5 Zentimeter weiter weniger Range of Motion oder so hast.
Habt ihr Inches in Österreich?
Hey, ich rechne noch in Wupp.
Ich nutze nur Freedom Eagle Units, Entschuldigung. America! Ja, und da war eben dieses Video von Nick Manders ganz cool. Also wer Nick Manders nicht kennt, das erkläre ich jetzt nicht, weil ihr solltet Nick Manders kennen.
Hast du nicht sogar letzte Woche von dem gesprochen?
Ah, nee, genau, das war in unserem Meeting. Ich dachte eben
schon. Das war privat.
Ah ja, das war leider. Ich habe euch jetzt die Woche, glaube ich, 6-mal gesehen. Ungefähr. 6 Stunden gesehen, da ist es okay.
Im Traum.
Und da ging es eben um genau das. Und der hat eben auch gesagt, so schaut lieber, dass ihr ein Positioning findet, wo ihr einfach erstmal subjektiv stark Kraft entwickeln könnt. Und arbeitet euch von der Position eben aus weiter. Weil dir bringt's nichts, wenn du das optisch schönste Sumo hast und dann bist du halt am Wettkampfarsch.
Komplett. Komplett.
Und das kann ja auch jeder nachvollziehen, wenn er sich mal maximal breit hinstellt, so verarscht von einem Sumo, dass er da merkt, ja gut, ich habe überhaupt keinen Weg, aber du merkst, du kannst gar keine Kraft generieren. Ja. Also die, sagen wir mal, 90% aller Leute, wenn die so stehen. Und viele denken aber gleich, oh, ich mach Sumo, ich muss mir jetzt so breit hinstellen und mindestens Schienbeine an den Dingern oder an den Markierungen oder noch weiter. Und erstmal ja so anfangen, dass man das Gefühl hat, man kann einfach gut pushen in den Boden und von da aus weiterarbeiten.
Ja, ganz genau. Also Fazit dieser Ausführung ist, haltet euch nicht an Kleinigkeiten fest und versucht erstmal, macht die Basics, würde Karl S. jetzt sagen.
Okay.
Konzentriert euch erstmal aufs Wesentliche, ne? Also fragt euren Coach.
Unser nächster Podcast.
Gast. Oh, nee. Du musst erstmal die Basics machen.
Hasseln. Du musst hasseln.
Boah. Ich schlag mal auf Klo, kommt mal mit. Kommt mal mit. Kein Schwebel.
Also, ja, besprecht mit eurem Coach, was ihr denkt, das Beste für euch ist. Und ja, dann schaut weiter. Ja, probiert's aus.
Ja, und wenn ihr Veränderungen habt, gebt denen halt eine Chance. Das muss man vielleicht zu dem Hookgrip-Thema sagen. Das so, es gibt Sachen, die fühlen sich erstmal nicht gut an. Da ist es meistens ein gutes Zeichen, wenn sich jetzt nicht direkt super viel schlechter anfühlt. Und dann halt probieren. Aber lang genug probieren, dass man merkt, okay, ist nichts. Und so kann man das dann, denke ich, auch auf die Dauer ausschließen.
Da habe ich auch eine geile Anekdote zu, weil das ist auch diese schöne Erklärung, warum Coaching einfach ein langfristiges Investment ist, das einfach eine Beziehung ist. Ich hatte letztens einen, ich will es nicht Athleten nennen, also einen Interessenten des Coachings aus einem deutschsprachigen Land, welches ich nicht genauer nennen werde. Zum Glück gibt es davon ein paar. Und der war dann im Coaching, war ein relativ junger. Und der hat dann nach anderthalb Monaten, hat er wieder gekündigt. Er hat gesagt so, ja, ich glaube, also das mit dem Coaching, ich glaube, ich sehe halt noch gar keinen Progress. Und wir haben ja jetzt auch Technik noch nichts umgestellt. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass es irgendwie meinen 1RM-Werten gerade was bringt, wenn wir da jetzt Fünfer und Vierer machen. Und ich wusste in dem Moment schon, der hat's einfach nicht verstanden, um was es wirklich geht. So, und das hat mir dann auch so ein bisschen am Anfang, ich will nicht sagen leid getan, aber ich dachte mir so, das ist so schade eigentlich, weil das ist wie so eine Beziehung. Du sagst ja auch nicht, ja, also ich weiß nicht, wir haben jetzt nach anderthalb Monaten noch nicht geheiratet, Kind ist auch noch nicht da, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, ich suche mal die nächste.
So, und Vergleich, aber ja.
Der hat zu mir gesagt, ja, er hatte davor schon drei Coaches und hat sich nirgendwo wohlgefühlt. Ich war erst so, ah, okay, komisch. Ich wollte es besser machen, aber ich glaube, das Problem war ich nicht in dem Moment.
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich fand den Vergleich ziemlich gut, weil es, also ich finde ja, wir hatten ja dieses Thema Zielorientiertheit und Prozessliebe und so, hatten wir ja schon mal angesprochen und das ist ja genau das, ne? Also ein Coach sollte ja hauptsächlich dafür da sein, um deinen Prozess zu fördern und dein Gefühl dabei zu verbessern. Also dir dabei zu helfen, wahrzunehmen, wo du Progress machst und in welcher Form du Progress machst und wodurch du Progress machst. Und nicht, ich gehe jetzt ins Coaching und nach einer Woche gehe ich komplett durch die Decke. Der findet jetzt den einen Fehler, den ich gemacht habe und nimmt den raus und dann bin ich sofort der stärkste Athlet der Welt. So wird es halt nicht funktionieren.
Na, vor allen Dingen, wenn er sagt, hey, ich will keine Fünfer und Vierer machen, weil ich jetzt ganz schnell stärker werden will oder irgendeine Zahl hitten will. Das habe ich mir ja auch nochmal, ich habe ja noch kurz einen Post gemacht über das Thema von letzter Woche, dass ja immer das Ziel eigentlich sein sollte, ich will irgendwann so stark werden, wie ich es kann. Also die stärkste Version von mir selbst werden. Und da sind ganz oft diese, ich will schnell jetzt den Wert haben und ich will ganz schnell das können, ist genau das Gegenteil von diesem langfristigen Ziel. Damit machst du das kaputt, weil du Zeit verschwendest, irgendwie zu peaken, dauernd irgendwelche Max-Out zu machen, anstatt dich wirklich zu verbessern, Zeit nehmen, weiß ich nicht, den optimalen Lift für dich zu lernen oder ein Fundament aufzubauen, sei es jetzt Muskelmasse, Technik oder auch einfach Bewegungskompetenz oder wirklich Stärke und sich nicht nur sinnlos mit Singles hochpieken. Da fährt man halt ganz schnell gegen die Wand und hat eigentlich so ein bisschen Zeit verschwendet.
Ja, ich glaube, die Leute haben ein bisschen, da ist natürlich Instagram auch ein Problem. Und ich meine, wir sind auch Teil der Insta-Bubble und wir fördern das natürlich auch, wenn wir unsere Lifts posten aus Peking und aus sonst was und PRs. Aber die Leute haben einfach, glaube ich, zu wenig Vorstellungen, dass Powerlifting eigentlich prinzipiell echt relativ langweilig ist und einfach ja, auf eine sehr, sehr lange Zeit ein Investment ist. Und diese sehr, sehr lange Zeit ist eben einfach wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn du dann Powerlifting only in den Fokus rückst, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Ja, ja, auch krass. Ich war jetzt am Wochenende bei einem Rugby-Spiel von einem Trainee von mir. Also ich habe einen Trainee, der Rugby spielt und habe mir das mal angeguckt live. Und das ist ja richtiger Sport, Alter. Die rennen ja hin und her und tackeln sich da weg wie die Sau, ja. Also ohne Protection. Rennen. Ja. Und also du siehst einfach, wie die richtig pumpen. Ja, da ist ein Spielzug, der geht ein paar Minuten, dann wird er abgepfiffen und dann müssen die zum nächsten Spielzug antreten. Und es ist total irre, wie die dann da auf ihre Position gehen. Und ich denke mir so, Alter, es ist so fucking warm hier. Wenn ich sitze jetzt hier und schwitze mich schon tot. Wenn ich jetzt noch anfangen würde, hier durch die Gegend zu sprinten, ich würde ja komplett abkratzen. Also sehr harter Reality-Check, würde ich sagen.
Wie viel Work die manche Leute reinballern,
ja, im Sport, meinst du? Sehr krass.
Ja, also bei anderen Sportarten, glaube ich, fällt es einfach viel mehr auf. Das ist wirklich, ich will nicht sagen, dass es wirkliche Sportarten sind, aber dass es in den Sportarten einfach um noch viel, viel mehr geht als nur das eine Endresultat.
Ja, genau. Dass du halt so Multilevel-Skilled sein musst. Anders als im Powerlifting, wo du halt ein bisschen Static Strength brauchst. Also schon viel Static Strength, klar. Darum geht's ja im Prinzip. Aber so ein Rugby-Spieler, der profitiert halt auch von der Kniebeuge, aber der muss halt nicht der beste Kniebeuger der Welt werden. Der muss halt am Ende, muss der auf dem Feld stehen und muss Rugby spielen. Und dazu gehören halt viele diagonale, laterale Bewegungen, Sprünge, Sprints, bliblablub. Dafür Muskulatur zu haben, sehr gute Sache, gerade um sich ein bisschen zu schützen, wenn man ständig irgendwie aufeinander prallt. Sehr, sehr gute Geschichte. Aber für den ist nicht das Main Goal, im Gym zu stehen und der beste Bankdrücker oder der beste Kniebeuger zu werden. Der wird davon profitieren, keine Frage, aber damit wird es nicht stehen und fallen. So, der könnte am Ende auch einfach nur Rugby spielen und könnte ganz viel Glück haben mit seiner Genetik und trotzdem ein übelstes Vieh werden.
Ja. Oder wenn man es, wie heißt der? Nicolas Perrault, der beides macht.
Ja, Nicolas Perrault, richtig krank, Alter.
Das ist natürlich nochmal was anderes. Also da habe ich, man kann von dem halten, was man will, aber da habe ich auf jeden Fall nochmal anders Respekt. Ja.
Mad
ja.
Respekt, Alter. Ja, Maxi, wolltest du was sagen?
Passt doch gar nicht. Nee, nur, also ich stelle mir voll schwer vor, wie das zusammenpasst, dass du dich halt wegballerst, also wortwörtlich, körperlich wegballerst mit Leuten, ne? Und dann ja den nächsten Tag, bisschen schwere Squat-Einheit heute.
Naja,
so Singlet quasi, oder?
Singlet 9.
Gestern Autounfall und morgen muss ich wieder
Es fühlt sich so ein bisschen so an, ja, aber ich hatte ja auch so eine Zeit, in der ich mir dachte, okay, ich möchte jetzt hier schon möglichst viele Sachen ausprobieren und ich bin auch immer so total angefixt. Ich war jetzt bei den Rugby-Spielen und dachte mir so, vielleicht muss ich auch einfach Rugby spielen. Ich habe dann schon richtig Bock, irgendwas zu machen. Am Ende passiert es seltenst, dass ich irgendwas längerfristig durchziehe davon, weil, ja, keine Ahnung, Gymtraining macht mir schon am meisten Spaß mit und man ist halt unabhängig.
Ne? Bist du also, so keines ADHS-Brain?
Ja, schon sehr, sehr. Also keine Ahnung, wenn ihr jetzt, kleines Beispiel, wenn ihr jetzt anfangt, hier miteinander zu reden, ich bin nach 30 Sekunden weg.
Das ist ja super für den Podcast so drin.
Bisher ist noch niemand aufgefallen.
Idiot. So,
Mann.
Ja, sie alle täuschen.
Mein aktueller Guilty Pleasure ist, dass ich nach dem Training jetzt immer Billard spielen gehe. Und okay. Ich finde, das ist so unnormal geil.
Wenn du anfängst mit Guilty Pleasure, ja, dann bin ich hier schon so richtig gewillt, einfach nur ekelhafteste Scheiße reinzuwerfen.
FSK 18 Podcast-Version könnt ihr dann auf unserer privaten Webseite an.
Ganz kurz. Patreon.
Auf Patreon oder OnlyFans. Aber ey, ohne Scheiß, ich finde auch, sowas tut extrem gut, wenn du nebenbei noch ein Hobby hast und vor allem, wo du weißt, hey, das ist echt nur ein Hobby, also nur ein Casual-Hobby. Mhm. So. Ich muss sagen, ich spiele nebenbei viel Schach und das war am Anfang auch so, ey,
das ist auch ein Mad-Kontaktsport, Alter. Wenn du bist du auch richtig krass ermüdet dann, wenn du den nächsten Tag
die Wolke-Session gehst. Digga, im Kopf.
Bauer.
Im Kopf bist du ermüdet und du bist echt 180 danach am Tilten. Wir können ja mal, ich will unbedingt mal eine Gaming-Session mit Kona machen und will mal gucken, wer mehr komplett ausrastet, einfach nebenbei.
Boah, du weißt nicht, was. Oh nee, komm, fangen wir gar nicht erst
an. Ich habe hier wirklich um 2 Uhr nachts da gesessen und dann nehme ich irgendwann meine Kopfhörer ab und merke, oh Gott, wie laut habe ich gerade rumgeschrien? Scheiße.
Das habe ich mir noch nie gedacht, aber als ich noch Warzone-Turniere gespielt habe, da wurde auf jeden Fall die ein oder andere Dezibel-Grenze der Wohnung durchbrochen.
Mein Tisch habe ich auf jeden Fall auch schon kaputt gemacht.
Vom Schach?
Ja, da. Sein Küchentisch einfach. Da fehlt eine Ecke. Ist einfach komplett rausgebrochen.
Nee, ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber. Ja,
nee, die fehlt halt nur.
Aber schon. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, ein Hobby, was eigentlich krass. Nee, aber. Also am Anfang habe ich das auch irgendwie so sehr ambitioniert gesehen und dachte gleich, oh geil, ich habe da ein Talent und das muss ich voll ausnutzen und ich muss jetzt wieder jeden Tag so und so viel reinballern. Und irgendwann habe ich gemerkt so auch, ey, das schaffe ich nicht nebenbei. Und habe das eher wieder so ein bisschen in den Hintergrund gebracht. Und dann war es irgendwann für mich so, hey geil, das mache ich jetzt einfach nur noch, wenn ich so ein bisschen Bock habe. Und dann hast du aber was neben dem Powerlifting, das ich vielleicht ein bisschen ernster nehme. Immer mal was dich ein bisschen ablenkt einfach vom Training. Wenn es da mal nicht so läuft, hast du was anderes, wo du dich ein bisschen austoben kannst. Und das hat, weiß ich nicht, ich finde das total geil, wenn du nicht nur eine Sache hast, an der du dich so emotional festmachst oder dass es ein bisschen ausgleicht.
Ja, ja, ich finde, das ist was Beruhigendes, wenn man, wenn, weiß ich nicht, vielleicht Leben nicht läuft und Powerlifting nicht läuft, dass du immerhin noch irgendwas Drittes hast, was dich nicht groß anstrengt, aber wo du einfach das sagen
Leben
kannst,
Leben nicht läuft, okay, und Powerlifting nicht läuft, Alter.
Ja,
was geht denn an? Einfach komplett,
Gunnar, ich relate, komplett ich relate, worst Gunnar.
Case, Alter. You don't know me, son. Du weißt nicht, was letztes Jahr passiert ist. Nein, ich finde, das ist einfach ganz cool, dass man irgendwas hat, wo man so ein bisschen auf casual einfach mit so ein bisschen rumdümpeln kann und wo man vielleicht auch nicht die krassesten Anforderungen an sich selber wieder stellt und sagt, okay, ich will jetzt den und den Grandmaster im Schach besiegen oder ich will jetzt das und das und den Billard Kö haben, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, irgendwie sowas halt.
Turnier gewinnen.
Sondern dass man eben einfach so ein bisschen für sich selber da ist.
Ja, bei mir artet es dann aber auch so aus. Also ich sehe schon auch den Maxi-Punkt von, okay, ich fange jetzt an Schach zu spielen und raste hier komplett am laufenden Band aus, weil ich mich da so sehr drin verstricke. Ich hatte jetzt so die ersten, also dieses Jahr wollte ich halt nochmal wesentlich mehr lesen als die letzten Jahre. Und als Philosophiestudent ist man natürlich schon viel mit Literatur in Verbindung, ja, und muss viel für Seminare und Vorlesungen lesen. Und on top habe ich dann halt angefangen, nochmal so freizeitmäßig ein paar Sachen zu lesen und habe dann halt jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich im Schnitt 4-5 Bücher im Monat weggehauen. Und war dann immer so, okay, eigentlich müssen es mehr werden. Es müssen noch mehr werden. Ich muss hier richtig viel lesen. Eigentlich muss ich früh aufstehen, muss hier lesen bis abends und muss hier 250 Seiten am Tag wegklatschen. Das hat sich jetzt aber zum Glück diesen Monat ein bisschen gelegt wieder.
Ich habe hier auch noch
mein Hermann Hesse Reality Check.
Mein 250 Seiten.
Ah, nett.
Ich halte gerade die neue Ausgabe. Also
von Perry Hotter, Alter.
Die neue Edition oder das neue Cover.
Nichts Copyright.
Oder was auch immer von Harry Potter.
Ah, geil. Hast du alle gelesen eigentlich?
Ich bin gerade dabei, ja. Also ich habe jetzt mir so über die letzten Geburtstage oder sonst was so ein bisschen auch die Bücher schenken lassen.
Nice. Da will ich gerne mal mit dir drüber quatschen, welche du so am geilsten fandest. Also auch in Verbindung mit den Filmen und so. Also ich habe die nicht gelesen, ich habe die gehört alle. Aber ich bin, kann ich schon mal vorwegnehmen, wesentlich größerer Fan von den Büchern als von den Filmen.
Es ist immer so richtig so Basic-Bitch-mäßig, wenn man sagt, ich habe Harry Potter halt gelesen und nicht, weiß ich nicht, des Auges Flammen von Heinrich Guck in die Luft. Aber ich finde, es sind einfach geile Bücher, weil es ist so ein bisschen Kindheitserinnerung und du kannst aber trotzdem voll und ganz in diese Welt eintauchen.
Ja, er ist schon geil geschrieben. Also,
ja, und ist halt, ja auch einmal vom Handwerk, ne? Vom Handwerk gut geschrieben. Ich habe damals auch 4 und 5 gelesen, glaube ich. Dann habe ich bin ja mit dem Film groß geworden. Ich finde die mega cool. Einfach nur so wegen, Kindheitssendungen. Aber dann habe ich mal auch so eine Phase gehabt, in der ich super viel gelesen habe. Da habe ich so irgendwie 50 Bücher in einem Jahr gelesen. Das ist dann auch wieder weniger geworden. Mhm. Und dann wollte ich auch immer so abwechselnd, okay, einmal irgendwelche Sachbücher. Dann hatte ich einen Stapel mit so gehobener Literatur, weiß ich nicht, Franz Kafka oder auch hier Hermann Hesse und hast du nicht gesehen. Dann hatte ich einen anderen Stapel mit so, Das ist dann Belletristik quasi. Und da wollte ich dann immer, also natürlich Bukowski viel gelesen als junger Student, aber halt wollte auch dann mal so sagen, ey, ich lese mir jetzt mal die ganzen Klassiker wieder so rein. Also Game of Thrones hatte ich dann nie gelesen oder auch Harry Potter, ganz viel Walter Mörs gelesen, das finde ich auch genial. Und da merkt man erstmal, du tauchst halt sofort ein, ne? Du liest nicht nur woanders, so, wo du aktiv lesen musst, 5 Seiten, sondern liest eine Seite und bist sofort drin halt in der Handlung. Und ja.
Ja, ja. Ich finde es bei Hesse und so Typen wie Robert Schneider zum Beispiel, fand ich's ziemlich krass, da anzufangen, weil die halt eine sehr andere Sprache sprechen und sich da irgendwie in die Geschichte reinzuarbeiten, fand ich schon schwierig, ja.
Okay, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, neben dem Powerlifting, wenn das schon sehr viel mentale und körperliche Ressourcen frisst, noch irgendwas zu haben, was euch auch davon vielleicht hin und wieder mal ein bisschen wegbringt. Und damit würde ich sagen, back to Powerlifting.
Ich hätte auch gleich ein kleines Thema, wo ich euch mal fragen würde. Ich habe das in einem anderen Podcast gehört, wo die so über Visualisierung sprechen. Mhm. Und habe es jetzt neulich bei, ich glaube, hier Nikolai in der Story gesehen, dass er so sagt, hier, ich soll mich jetzt hinsetzen und den Lift visualisieren.
Ja.
Und damals Maxi hat, glaube ich, darüber gesprochen. Mhm. Und ich finde das immer so lustig, weil ich mir denke, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Also vor allen Dingen, wenn Wettkampf ansteht. Und also, es ist ja wirklich belegt mit Studien, dass sowas funktionieren kann, dass die Leute so mentales Training machen, sich vorstellen, wie sie Bälle werfen und dann besser werden. Als eine Vergleichsgruppe, die da jetzt gar nichts macht. Mhm. Und ich habe relativ früh, ich weiß auch nicht, ob das so liegt, dass ich mir mal Situationen vorstelle und die in meinem Kopf durchspiele, aber beim Liften war das dann halt ganz schnell so, spätestens nach dem ersten Wettkampf, ne, wie man sich dann immer wieder vorstellt, immer schon im Training zwischen den Lifts, okay, ich bin bei meinem Trittversuch in, weiß ich nicht, in Lauchhammer oder so, in oder auf stell mir vor, wie das, Alter. Stell mir das vor, okay, zweiter Versuch ist rum, war vielleicht auf Tiefe nicht, dritter und jetzt geht's aber ab, jetzt muss ich den abliefern, wie ich dann runtergehe, wie sich das Gewicht voll schwer anfühlt. Und es dauern, vor allem wenn der Wettkampf nahe rückt, ganz oft spiele ich das dann in meinem Kopf durch, wie ich auch damit umgehe, wenn ich vielleicht nervös bin, wenn ich das Gewicht schwer anfühlt, wenn ich vielleicht abgelenkt bin von links und rechts. Wie ist denn das bei euch so? Macht ihr das auch sehr? Denkt ihr da gar nicht dran und dann ist auf einmal die Situation da? Oder müsst ihr euch da aktiv mal zwingen, okay, ich versuche das jetzt mal zu visualisieren im Training?
Also ich sehe das auf jeden Fall, gerade mit diesem, wir kommen zum Wettkampf hin und dann wird dieser Visualisierungsmechanismus immer stärker. Ich kann dir das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, seitdem ich Coaching mache, ist jetzt schon eine Weile, aber intensiver jetzt, so seit anderthalb Jahren vielleicht, vielleicht auch ein bisschen länger, ist der Fokus schon sehr auf die Trainees gerückt. Also gerade in so Off-Season-Phasen, wo ich halt, keine Ahnung, jetzt, wo ich mich selber nicht so sehr um mich kümmere, überlege ich mir schon viel, was kann man jetzt für die Trainees machen, damit dies und das besser wird, blablabla, und hänge dann im Kopf sehr viel da fest. Aber mir geht's halt genauso, dass wenn es Richtung Wettkampf geht und ich schon Bock habe, was zu reißen, das war jetzt in den letzten 2 Wettkämpfen nicht mehr so der Fall, aber wenn ich schon drin bin und Gas geben möchte, dann passiert das auch ein bisschen automatisch. Ne? Dann geht man so ein bisschen jedes mögliche Szenario durch mit, okay, es war der perfekte Tag, wir fangen an, wir sind schon 8 von 9, wir kommen jetzt in den letzten Deadlift, jetzt muss das und das passieren, blablabla. Oder auch, okay, wir haben jetzt 2 Beugeversuche gefailt, jetzt kommt es auf den dritten an, was machen wir da? Und so diese Eventualitäten spricht man dann so ein bisschen durch mit sich selbst und versucht dann durchzuvisualisieren, wie das Ganze aussehen kann. Kann ich absolut relaten.
Ich muss sagen, ich komme ja jetzt gerade frisch aus dem Wettkampf und ich habe es vermehrt schon jetzt in der Prep, ich will nicht sagen aktiv genutzt, aber natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen so passiv, wie ihr es jetzt angesprochen habt. Und dann war es wirklich eher so, was Maxi gerade gesagt hat, okay, ich weiß jetzt, wenn ich unracke, es wird sich schwer anfühlen, es ist okay, dass es schwer ist, ich werde meine Steps so machen, ich weiß, auf dem Weg nach unten, es wird sich komplett geschissen anfühlen und nach oben kommt dann so dieser, bei mir zumindest dieser eine Sticking Point immer, wo ich weiß, okay, wenn ich da durchgrinden kann, dann ist es da und da habe ich es schon so ein bisschen mehr genutzt. Ich muss sagen, am Wettkampf an sich war es wieder was komplett anderes, weil da war dann wieder so ein bisschen Adrenalin, ne, auch bisschen so, ich will nicht sagen Angst, aber dieser Respekt dann da. ich habe mir auf jeden Fall so als Takeaway mitgenommen, dass ich das bis zum nächsten Wettkampf zumindest ein paar Punkte besser machen möchte. Das jetzt nicht zumindest, dass ich dann sage, okay, hey, ich habe das und das und das gefixt, aber dass ich vielleicht an ein paar Punkten arbeiten kann, um vielleicht nicht das zu visualisieren, aber einfach damit so ein bisschen besser umzugehen und mir einfach im Kopf nicht so viele Gedanken zu machen. Also ich glaube, das ist auch was generell hilft. Also ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer das nicht macht. Also jeder geht ja so ein bisschen seine Sachen durch, spätestens so am Abend oder vor dem Training oder vor einem Wettkampf oder so. Ich glaube, es gibt niemanden, der einfach sagt, boah, wir gehen halt morgen mal ins Training und schauen mal, was so passiert.
Boah, ich glaube, da würde ich gegenhalten. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge. Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die wirklich irgendwann einfach ins Training kommen und sagen, ja, was mache ich heute? Ja, okay, ja, na dann mache ich das jetzt. Und dann nie vorher drüber nachgedacht, weil, keine Ahnung, andere Sachen einfach wichtiger waren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Nee, ist eigentlich nicht in Ordnung, Leute. Wenn Powerlifting nicht eure Number One Priority ist, dann weiß ich halt auch nicht, was bei euch los ist.
Oh Gott, die Memes fliegen wieder durch den Kopf.
Ja, also, das ist schon wahr. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt auch in der Prep oft dieses Arnold-Meme im Auto vorgestellt, was ich euch vorher noch geschickt habe. Das ist einfach, das ist wirklich so dieses Holzkopf, wie ihm so, wir bewegen einfach das Gewicht und tatsächlich wirklich, und das klingt so dämlich, ne, aber so oft habe ich mir einfach gedacht, auch ganz runtergebrochen, Bro, du bewegst gerade ein Gewicht für ein paar Zentimeter nach oben und nach unten, da kann so viel auch nicht schief gehen, dann hast du links und rechts noch zwei Spotter, you're safe.
Ja, ist so.
Also, was mir mega geholfen hat, so ein bisschen dieses immer wieder abspulen und Routine reinbringen, ist lustigerweise wirklich von Pascal Sousou ein Spruch. Hier, just another day in the office. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich manche Gewichte nicht ernst nehme und ab manchen Gewichten kriege ich eher Panik und denke so, okay, jetzt wird's schwer und da muss ich mich wirklich nicht aufhypen, aber so mental darauf vorbereiten, was gleich passiert. Und was ich mir jetzt auch immer sage, hier, back to work oder so. Lane Norton sagt es auch hier, it's time to work, back to work. Aber dass ich das wirklich so sehe, wie, hey, das ist mein Beruf und das ist heute ein anderer, neuer Tag einfach in der Arbeit und ich mache das jeden Tag und ich weiß, was ich jetzt tue. Und so nach dem Motto, ich bin der Typ, der jeden Tag squattet. So, also ich squatte jetzt nicht jeden Tag, aber das ist mein Job. Und heute ist halt Single 180, alles klar, kennen wir, machen wir. Und dann gehst du hin und wenn man sich, glaube ich, einredet, ich bin routiniert und das ist so mein täglich Brot, dann fühlt man sich halt auch irgendwann so. Und ich denke mal, ein Fehler ist, wenn man immer einfach nur random through the motions geht und einfach nur sagt, oh, ich muss jetzt diese Sätze abarbeiten, sondern sich halt sagt, okay, ich gehe jetzt in den Satz rein, als wäre das jetzt nicht vielleicht ein Trittversuch, aber sich sagt, okay, ich mache das, weil ich will ja unbedingt diese Zahl irgendwann vielleicht mal heben, ich will meine Beuge verbessern und dass man dann so reingeht als mit demselben Intent, als wäre es jetzt ein schwerer Versuch auf dem Wettkampf oder so. Das hat mir immer ganz gut geholfen, weil wenn man das halt immer im Training macht, gehst du dann halt wirklich auf den Wettkampf und bist halt immer in diesem Modus und sagst, okay, genau wie im Training, just another day at work. Und das hat für mich immer ganz gut funktioniert so in letzter Zeit.
Ja. Ich hätte mal eine Frage an euch, weil das ist jetzt schon eine Weile her und Maxi und ich, wir haben das alles schon mal ziemlich ausführlich eruiert, aber vielleicht kriegen wir hier in einer größeren Runde das zu diskutieren nochmal ein bisschen was raus. Wäre natürlich das Optimalste, die Person selbst zu fragen. Da muss ich aber mal eine Fragerunde abpassen und schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Und zwar folgendes Thema. Ich habe vor einigen Wochen ein Video gesehen von meinem Coach Max Zinner auf YouTube und da hat er mit seinem Teamkollegen und Co-Coach Mike Pister zusammen trainiert, der bei Hannes im Coaching ist. Und ich versuche mal kurz zu reproduzieren, was da passiert ist. Mike hat erzählt, dass er da einen Satz Bankdrücken, war eine Comp-Bench, glaube ich, Tempo 2-0-0-10er machen sollte. Und dann habe ich das erstmal so hingenommen und dachte mir, okay, eigentlich normal. Dann hat Maxi gesagt in dem Video, ah, das ist ja kompletter Käse. Und dann hat Mike gesagt, ja, ist wirklich Käse, aber es ist eine Möglichkeit, einen spezifischen Lift wieder unspezifisch ins Training zu integrieren. Und da wollte ich euch mal fragen, also seht ihr das? Also seht ihr diese Begründung? Ergibt es für euch Sinn? Und je nach, also abhängig von der Antwort, würdet ihr das auch nutzen in irgendeiner Form oder nicht? Oder wie würdet ihr es anders machen?
Ich habe das auch gesehen. Ich habe mir in dem Moment nichts weiter gedacht. Aber wenn ich, also wenn du es jetzt so fragst, es ist halt, ne, es ist so ein Tool der Toolbox. Aber ich muss ehrlich sagen, das wäre mir jetzt einfach nie in den Sinn gekommen. Weil wenn ich sage, ich möchte relativ unspezifisch, ne, wieder einen Wettkampflift integrieren, wie jetzt zum Beispiel Bankdrücken oder in dem Moment halt einfach Compbench, dann wäre mein erster Take, dass ich einfach wieder Compbench mache. Und vielleicht jetzt nicht gerade mit einem Satz 10 Reps mit 2 Sekunden nach unten, sondern das würde einfach aussehen, hey, wir fangen jetzt erstmal an, einen Tag der Woche, vielleicht mal vor unserem Push-Workout oder was auch immer, einfach mal Bank ein bisschen zu priorisieren mit, weiß ich nicht, einfach ein paar leichten Ramp-Ups. Und einfach mal da wieder so ein bisschen Gefühl für Bewegung und Intensität aufbauen. Und Ende. So, das wäre dann erstmal so mein erster Approach. Dann kann man ja immer noch anfangen, die Frequenz ein bisschen hochzuschrauben, mal ein bisschen von mir aus auch sowas wie so ein Pyramidenschema, so 5er, 4er, 3er, 2er, 1er zu machen, dass man sich einfach so ein bisschen mal wieder spezifisch auch rantastet an die Bewegung selber, weil, also ich sehe halt 0,0 den Sinn jetzt, 10er Reps zu machen mit 2,00 Tempo nach unten. Also, nee, um deine Frage zu beantworten, nee, ich sehe da gar nichts. Ich sehe den Käse auf jeden Fall, ja. Ich, für mich, sehe da überhaupt nichts drin.
Ja, er hat auch relativ spontan ja geantwortet mit, das ist eine unspezifische Art, eine spezifische Übung einzuführen oder so. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Aber wie gesagt, das hat er ja spontan einfach so on the fly gesagt. Ob das jetzt so viel hintersteckt, weiß ich jetzt nicht. Aber generell verstehe ich das auch nicht, weil wenn du 10er Reps machst mit dieser 2 Sekunden Tempo-Variation, aber dann halt ohne den wichtigsten Part bei einer Combench, dieses Ablageposition finden, pausieren, das fände ich ja eher noch interessanter, das wieder einzuführen. Dann irgendwann bist du einfach aus der Puste. Und wenn du was wieder einführst, wo vielleicht das Struggle ist, Verletzungsgefahr oder eine ganz neue Bewegung, dann willst du nicht, dass der Athlet dabei quasi komplett am Sauerstoffzelt-Modus ist. Ja. Und also jetzt, um daraus praktisch was zu sagen, was Kona sagt, ne, dann lieber mehr Sätze, wenn es ein sehr leichtes Gewicht ist, klar kann man dann vielleicht mal ein bisschen mehr Reps machen. Also wenn jetzt jemand anfängt, auf Sumo umzusteigen, ne, der hat die Power, aber seine Auditoren sind das halt gar nicht gewöhnt oder was weiß ich, dann fängt man da vielleicht mit einem super leichten Gewicht an und kann da auch erstmal höhere Reps machen, damit er einfach mehr Gelegenheit hat, das zu probieren, aber es sollte zumindest nicht so aussehen, dass er dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, wir haben auch schon mal gesprochen über so 10er Kompbeuge. Mhm. Und das ist dann auch so, du trainierst irgendwann schlechte Technik, weil du bist einfach außer Atem, du wirst einfach super schlampig und kannst nicht mehr ordentlich bracen und dann gewöhnst du dir eher sowas dann an für deine Beuge und der Körper lernt halt immer und der lernt auch, wenn du die Übung schlecht ausführst und deswegen wäre das vielleicht nicht was, wo ich sagen würde, dass das meine erste Wahl wäre, oder?
Ja, ich frage mich halt aus Coaching-Perspektive, okay, wie kommen wir darauf? Also wie wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe jetzt einen Athleten, der hat jetzt quasi eigentlich gerade einen Wettkampf gemacht, das ist ja da zu dem Zeitpunkt irgendwie 1, 2, 3 Wochen her gewesen, und den will ich wieder an eine Bank ranführen. Wie komme ich auf eine 2-0-0 Tempobank? Und wie komme ich auf 10er?
Aber Mike hat ja davor schon den Wettkampf gemacht, ne?
Der hat irgendwie einen Wettkampf gemacht.
Ja.
Und ja, also, das habe ich halt nicht so richtig gecheckt, weil irgendwie muss ich ja auch die Zahlen begründen. Also, warum mache ich jetzt eine Compbench in der 10er Range? Warum mache ich die mit dem Tempo. So, was
das können wir dir ja schwer beantworten. Da müsste man die fragen.
Ja, genau.
So. Ich würde mir jetzt nicht zu lange drauf aufhängen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, also ich könnte es dir nicht sagen.
Also ich meine, ja, das Ding ist, du kannst ja im Endeffekt in unserem Sport alles irgendwie begründen. Also wenn du es schlau begründest, dann kannst du ja alles so ein bisschen rechtfertigen. Ja. Wenn du natürlich einfach nur den dicken Ärmel in die Kamera hältst, dann ist das eigentlich die geilste Begründung.
Ja, reicht eigentlich.
Das Astel.
Video
Fetis Astel.
Na, und ich finde halt wirklich eigentlich, wenn ich jetzt sowas wie Bankdrücken wirklich wieder anfangen würde, von mir aus nach, der Kollege hat sich, weiß ich nicht, Brust abgerissen oder so. Gehen wir mal ein bisschen Worst Case aus. Ne, irgendwie, oder
komplett Armageddon, Alter.
Vielleicht jetzt in meinem Fall ist vielleicht was Cooles mit dieser Brustzerrung.
Kleine Zerrung.
Ja. Ne, da haben wir trotzdem ja auch relativ schnell wieder, oder natürlich Comp-Bench oder so Competition Bench wieder drinne gehabt. Natürlich ein bisschen mit anderer Range of Motion und sonst was, um die Stelle nicht so zu triggern. Aber ich finde, da ist trotzdem, je spezifischer es ist, desto besser ist es ja eigentlich auch, weil du machst das Ding ja auch auf dem Wettkampf so. Und da so eine extrem krasse Movement Variability einzuführen, kann bestimmt in irgendeinem Aspekt Sinn ergeben, aber ich würde halt wirklich einfach sagen, da gibt's zumindest, ne, jetzt wo wir natürlich nicht die Hintergründe oder sonst was wissen, sondern nur eben diesen Zehner, einen Satz, 2-0-0, einfach so viel bessere Möglichkeiten, sowas, oder wahrscheinlich zumindest für mich subjektiv bessere Möglichkeiten, das mit zu integrieren, weil, wie Maxi auch schon gesagt hat, es geht da ja ums Bewegungslernen wieder an sich. Und da gehören einfach andere Sachen mit dazu, eben wie diese Pause und einfach wirklich mit Confident zur Brust runterzugehen und diesen Touchpunkt zu finden. Und das ergibt da irgendwie dann in dem Fall zumindest für mich einfach extrem wenig Sinn.
Ja, wir können ja vielleicht auch gleich mal einen kurzen Aufruf starten. Maxi, sag du erstmal, ich habe eine Idee, wie wir das dann vielleicht langfristig lösen können, aber.
Na, wir wissen ja halt nicht, was die Umstände genau waren, also warum man unspezifisch rangehen will an die spezifische Übung. Aber was wir beide gemacht haben bei PT and Plans, ist, glaube ich, die Übung sollte halt, vor allen Dingen, wenn man jetzt keinen anderen Grund hat, dass man das komplett meiden muss, in der Richtung unspezifisch sein, die einen gerade einschränkt. Das heißt, wenn jemand vielleicht eine Tendinopathie hat, dann sollte er vielleicht eine Tempovariation machen. Ich zum Beispiel wollte ja auch Tempovariationen machen und habe gefragt, ja, soll ich das ändern, soll ich das ändern, soll ich das ändern? Und da meinte Emily zu mir auch sofort, ey Maxi, du weißt doch, wie du squattest. Es gab ein spezifisches Problem, wir arbeiten jetzt nur an diesem einen Problem, passen da auf, dass nichts passiert und ansonsten solltest du so schnell wie möglich wieder normal squatten. Und das sollte der einzige Grund sein, warum man das irgendwie unspezifischer macht, weil man da halt irgendeine Einschränkung hat und nicht einfach generell sagen, ja, random irgendwie, wir machen jetzt erstmal Dips, dann machen wir Machine Press und dann Kurzhantelbank drücken und dann Bank drücken, so, das würde ich jetzt auch nicht verstehen.
Ja, also um das Problem vielleicht zu lösen. Es gibt ja den Plattform Perspectives Podcast und wir drei können natürlich irgendwie mal ein bisschen die Augen offen halten. Ich bin da nicht so gut drin, aber es gibt ja sicherlich Leute aus der Community, die sich den Podcast auch anhören und ich weiß nicht, ob die Fragerunden machen oder so. Wenn das mal der Fall sein sollte, dann kann, ja, Maxi, du mir mal was schicken oder Leute aus der Community können mir mal den Link zu der Fragerunde schicken und dann kann ich das ja einfach mal nachfragen und dann können die ja darüber sprechen. Es ist ja, war jetzt kein Hate, es interessiert mich ja einfach.
Nein, ich finde, das hat nichts mit Hate zu tun. Das ist ja einfach auch mal interessant zu wissen, weil ich meine, im Endeffekt können wir ja davon auch vielleicht irgendwas mitnehmen, weil vielleicht haben wir auch irgendwann mal dieses spezifische Problem, um dann einfach zu sagen, ja, jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, um das irgendwie einzubauen. Aber ich so aus unserer bisherigen Erfahrung, glaube ich, ist dieser Fall noch nicht eingetreten.
Ja.
Wir wollten ja mal über dieses Fatigue-Single-Thema sprechen. Da gab es nämlich auch mal eine Frage, ob wir darüber reden. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie Fatigue-Singles genutzt. Und Kona aber anscheinend schon öfter mal. Und da würde mich mal interessieren, Kona, in welchen Fällen du, wo du da den Nutzen siehst. Warum man einmal kurz erklären vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Und dann, wann man das benutzt.
Also Fatigue-Single ist so ein bisschen so ein neumodisches Wort, finde ich, geworden. Für im Endeffekt, du machst einen Single, nachdem du eine gewisse, vielleicht einen Topsatz davor gemacht hast oder dein Volumen davor gemacht hast oder was auch immer. Also kann zum Beispiel so aussehen, so wie ich es öfter benutze, einmal vier in der Beuge und danach noch ein einmal eins. Oder was ich auch gerne mal mache, sowas wie so ein dreimal vier Ramp-Up und dann noch ein einmal eins hinterher. Das ist dann eben der Single, der einfach unter vorhergeschalteter Fatigue ist. Und im Endeffekt, so sind wir mal ehrlich, es ist halt einfach nur ein Single. Nur hat er eben einfach eine andere Priorität. So, und in dem Fall steht wahrscheinlich oder steht vielleicht dann nicht der Peking-Single gerade an der oberen Stelle, sondern einfach das der Topsatz davor oder der Satz davor. Und wann ich das nutze, ich habe das zum Beispiel gerne bei Leuten, bei denen ich merke, die haben sehr, sehr viel Bock auf ein Single und die haben auch sehr Bock auf schwere Singles. Und in der Backoff-Arbeit wird dann so ein bisschen, ich habe ja meinen Single schon gemacht, die Arbeit wurde erledigt, jetzt kann ich den Topsatz ein bisschen hinrotzen, so. Da mache ich es dann wirklich so, dass ich sage, okay, wir fokussieren uns jetzt wirklich erstmal auf den Topsatz und danach auf den Single. So, danach darfst du dir noch einen Single abholen. Der ist dann natürlich meistens nicht ganz so schwer und das ist jetzt auch nichts, was ich oft in dem Peaking benutze. Aber ich finde, es ist geil als so eine Art Trainingssingle. Und es ist eben was sehr, sehr Spezifisches. Und ich bin eben wirklich sehr oft so der Meinung, Spezifität ist auf jeden Fall was Gutes. Ein zweiter Fall, dem ich es noch öfter mal nutze, ist auch bei Leuten, wo wir so ein bisschen gerade in der Technikumstellung sind. Also ich nenne es mal, wo sie im Satz davor oder wie ich es vorhin bei diesem 3x4 Ramp-Up zum Beispiel gesagt habe, dass sie da davor so ein bisschen üben. Einfach mit der neuen Technik so ein bisschen einen Groove finden, ein bisschen Vertrauen finden, wissen, okay, vielleicht der breitere Stand oder sowas, was sie dann machen müssen, wie der Center of Mass so ein bisschen funktioniert und danach kommt noch so ein, hey, du darfst ein Single machen. So, das ist dann der Fatigue-Single. Ich glaube, das ist erstmal so eine ganz, ganz grobe Übersicht über dieses Thema.
Wie wird damit jetzt Powerlifting-Programming revolutioniert? Was gibt uns das als harten Benefit?
Ich habe absolut keine Ahnung, wie das revolutioniert wird. Und wie ich es schon gesagt habe, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen so ein Hype-Ding geworden. So plötzlich hat jeder Fatigue-Singles gemacht. Und das war mir dann so richtig, in dem Moment war es mir so ein bisschen, ich will nicht sagen peinlich, aber ich habe so gemerkt, ey, meine Leute machen ja auch Fatigue-Singles, nur hießen sie halt einfach Singles und davor war ein Topsatz und da habe ich mir dann so gedacht, also es ist schon cool, dass natürlich sowas vermehrt auch eingebaut wird. Man weiß halt dann nie bei diesen Coaches, ob das dann wirklich aus den Gründen ist, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe gerade, oder ob ich habe auf Instagram Fatigue-Singles gesehen. Let's go, baby. Ob das halt deswegen ist.
Ja. Naja, gut, dann stellt sich mir aber nur eigentlich eine Frage über das ganze Thema.
Flash, oh Trash. Boah.
Sind die denn dann eher Alter. Flash oder eher Trash?
Das okay. War ja gerade die härteste Überleitung des Jahrtausends.
Ich muss für mich sagen, ich finde sie Flash. Weil eben unter diesen Aspekten, die ich sie gerade oder wie ich es gerade genannt habe, wie ich es erklärt habe, finde ich, haben sie nämlich wirklich eine coole Daseinsberechtigung. Ob man jetzt natürlich immer dazu den Fatigue-Single schreiben muss, weiß ich nicht. Oder ob es eben, ich weiß nicht, wann war denn die Story von Hendrik Becker? Von ein paar
vor
Tagen.
Vor zwei, drei Tagen.
Ja, also, ja, da war auch so diese Story und er so. Ja, es ist halt einfach Training. So, ihr nennt es Fatigue-Single, ich nenn's Training. Und das ist eben genau das, was ich auch gedacht habe. So, es ist natürlich, du kannst allem einen super spezifischen Namen geben. Du kannst dem Topsatz auch den
Furious Four,
den Pre-Single-Set geben und jeder so, wow, wir werden jetzt so krass Pre-Single-Sets machen. Mein Coach ist der allerbeste und danach machen wir sogar Post-Single Drop-Down-Sets und am Endeffekt machst du halt, weiß ich nicht,
Trouble,
ein Vierer, ein Single und danach ein 3x4 Backoff, 12% reduziert von mir aus. Aber unter den genannten Gründen finde ich es auf jeden Fall Flash, weil sie haben so ein, auf jeden Fall eine coole Daseinsberechtigung. Was ich auch ganz cool finde, habe ich jetzt letztens bei einem Athleten benutzt, der noch relativ neu im Game ist. Nur da haben wir über die letzten Monate eigentlich viel, ich nenne es mal so, Rap-Work gepusht. Und
Der hat Gangster-Rap-Work oder
was? Ja. Also so ein bisschen, weißt du, so Street und so.
Warte ganz kurz, Kona, ich muss meinen Dad-Joke-Award kurz an Falk weitergeben.
Dankeschön.
Oh, boah, ey. Wir brauchen ganz dringend einen Videopodcast, wie ich ganz ey, Alter, dringend. Ey,
wenn ich schon dran denke, was hier vor 10 Minuten abgeht.
Wir brauchen ganz dringend einen Videopodcast.
Da müssen wir aber wirklich Geld für verlangen, das wird dann Patreon.
Ja, so ein Euro-Zugang für jeden. nee, auf jeden Fall. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach so, bei dem Athleten. Der hat zum Beispiel davor wirklich noch nie Singles gemacht. Noch nie. Der hat noch nie auch von sich aus gesagt, ich mach's mal aus oder so. Und um dem so ein bisschen eben mal diesen Umgangs mit den Singles zu lernen, habe ich bei ihm erst unser ganz normales Volumen gemacht. Das war in dem Fall wirklich Vierer. Zwei Vierer Ramp-Ups und danach haben wir einen Double erst gemacht, so ein Fatigue-Double. Und jetzt im letzten Block haben wir Fatigue-Singles gemacht und jetzt stehen die Singles an erster Stelle. Und um das einfach so ein bisschen so einen smootheren Übergang zu geben, so eine Einführung in das sind Singles und so funktioniert das Ganze, haben wir eben das da gemacht. Und ich muss sagen, es hat er sehr gut, ich nenne es mal, verkraftet, weil das hat auf Anhieb eigentlich sehr gut funktioniert. Und bisher hat er auch selber gemeint, er fühlt sich zumindest sehr gut, ne? Ob es jetzt an dem Fatigue-Double und Fatigue-Single lag oder ob es einfach an meiner verdammt sauberen Coaching-Arbeit lag. das weiß ich natürlich nicht. Einfügen. Aber ja, ich finde, es ist ein sehr cooles Tool im Baukasten.
Also vieles, was ich da raushöre, einerseits ist es auch einfach ein Kompromiss bei vielen Sachen, wenn der Athlet das unbedingt machen will. Und das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, du kriegst deinen Single hier, aber dann musst du dir auch verdienen, so nach dem Motto. Und dass man sagt, okay, man will einfach noch in einem vielleicht Block, der weiter weg ist, wo die Backoffs im Vordergrund stehen oder die Arbeitssätze, die Rapwork, dass man vielleicht noch ein bisschen schwerere Exposure hat, damit man die Gewöhnung an das Gewicht nicht verliert und dann vielleicht wieder ne, den Einstieg wieder besser schafft, wenn dann der Single wieder fokussiert wird oder gepusht wird. Ich glaube, das ist einfach mal so ein bisschen ansatzabhängig. Ich würde immer, also ich benutze halt Singles entweder als Marker quasi, um zu sehen, hey, wie entwickelt sich der Athlet gerade, wie geht der Block voran. Da finde ich es halt schlecht, wenn er dann schon fatigued ist. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, okay, aber der macht es ja dann jedes Mal an derselben Stelle. Würde ich jetzt aber wieder denken, kommt aber halt drauf an, wie viel er die davor gepusht hat und wie er Dollar sich da gesteigert hat. Und die andere Sache wäre dann halt wirklich, um halt Maximalversuche ein bisschen Übung da reinzubekommen, an dieses Grinden, an dieses Gewicht, weil du hast ja dann einfach eine bisschen andere Lage, ein bisschen anderen Anspruch. Und da finde ich dann halt, wenn man halt wirklich fatigued ist, ist es halt dann nicht mehr dasselbe. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Da mache ich dann immer, was ich gerade eher mache, sind dann so Topsätze wirklich auf Triples erhöhen oder Vierer. Weil ich finde manchmal, wenn man dann einfach so einen Single macht, der so ein bisschen den Wert verliert, muss ja jetzt nicht sein, dass es passiert. Aber ich finde immer, es hat eine hohe Kosten, einen Satz, den man vielleicht macht, mit einem Single zu ersetzen, wo man vielleicht einen Fünfer gut machen könnte. Und das ist eher so mein Ansatz, dass ich dann sage, okay, ich mache dann lieber einen Top-Triple oder sowas in einem weiter entfernten Block. Aber ja, da muss ich wahrscheinlich erstmal Trash sagen. Aber ich glaube, du hast mir noch so ein paar Szenarien gezeigt, wo das sinnvoll sein könnte. Ich glaube auch, was ich öfter mal gehört habe, so hat Mike Toshira das damals erklärt. Ich glaube, das war einer der ersten, der diesen Ansatz erwähnt hat oder sich so ausgedacht hatte. Er meinte halt, dass es so Leute gibt, die sich extrem aufhypen müssen dafür und für die das emotional extreme Arousal ist und die dann halt danach wirklich richtig drained sind nach diesem Einlift. Und damit kann ich total relaten. Also bei meiner Beuge, da mache ich mir manchmal wirklich, vor allen Dingen früher, jetzt geht's wirklich besser, aber da habe ich mich so mental, war das eine Erlösung danach und der war geil, der Single, und da war ich wirklich so fertig danach, einfach so glücklich, aber fertig. Und dann hast du halt gar keine Power mehr für die Backoffs. Und da hat er gesagt, das ist ein gutes Tool, um das eher wie so einen normalen Satz zu sehen und sich nicht dann für einen komplett mental aufzuhypen, dass du danach fertig bist. Das sehe ich, glaube ich, auch so, wenn Leute da zu viel mentalen Fokus drauf setzen.
Nur ganz kurze Anmerkung dazu. Ich habe tatsächlich meinem ganzen Peaking, haben wir, glaube ich, immer einen wirklich ne, Volumen, einen Top-Satz davor gemacht und danach erst den Single. Und das war für mich immer der bessere Trade-off, als erst ein Single und dann noch so einen superschweren Back down. Weil da habe ich einfach gefühlt einfach viel mehr Qualität in diesen Topsatz gesteckt, als dann wirklich nur dran zu denken, oh, ich habe heute den Single, ich habe heute den Single. Und danach der Backoff. Ich finde, Backoff ist auch so ein ganz, ganz schwieriges Wort eigentlich. Wir wissen alle, was Backoff ist und was Backoff macht. Aber Backoff klingt immer so wie, ey, ich habe meine Arbeit getan.
Wir treten jetzt zurück. So.
Ja. Ey, richtig, genau, ja genau. Und ich finde, das ist wirklich, ein Backoff ist für mich vielleicht, wenn du, nee, ich nenn's nicht, ich hab jetzt nämlich nicht mehr Backoff.
Hast du Hendriks Meinung gehört dazu? Der hat explizit genau dasselbe gesagt wie du und hast gesagt, Backoff ist absolutes Unwort und deswegen nennt er das nur Arbeitssätze.
Boah,
und jedes Mal, wenn jemand hört,
ich gerade Handshake-Emoji, ey.
Aber wirklich, hier Podcast übergreifen, müssen wir doch mal Crossover machen.
Siehste, jetzt ist das ist für mich jetzt aber schon wieder so unangenehm, weil ich denke mir jetzt so, boah, die Leute denken jetzt, boah, der hat bei Hendrik Becker
geklaut. Aber das gibt's ja nicht geklaut. In Österreich, oder? Also kannst du ja gar nicht gehört haben.
Nee. Stimmt, ja, stimmt. Das ist ja nur ein rein deutsch-innergrenzischer Podcast. Ja, ganz kurz, ich will auch nochmal meine Flash-O-Trash-Meinung abgeben, weil ich bin jetzt ein bisschen
drüber kippen. Okay, dann kipp mal drüber.
Abgeben, habe ich gesagt. Ihr Hunde. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, euch zuzuhören. Das war nicht so leicht, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft.
Falk, Junge.
Nein, kleiner Spaß. Also, es ist so schwierig zu entscheiden, weil ich in den Situationen, die du genannt hast, würde ich sagen, es ist absoluter guter Move. So total sinnvoll und würde ich auch so machen, habe ich bestimmt auch schon mal so gemacht. Aber ich habe jetzt zumindest aktuell niemanden, bei dem ich das einsetze. Deshalb tendiere ich zu Trash, sehe aber komplett diesen Verwendungsbereich und würde sagen, okay, unter Umständen würde ich sagen, auf jeden Fall Flash, aber jetzt aktuell für mich eher trashy. Deshalb. Und es ist halt so total overhyped. Das sehe ich halt auch. Ja. Ne? Also das ist jetzt überall, ja, wir müssen jetzt alle Fatigue-Singles machen. Nee, müsst ihr nicht. Halt, es gibt Situationen, in denen das absolut sinnvoll ist. Die haben Conan und Maxi jetzt schon beschrieben. Aber ansonsten, also warum, wenn die individuellen Voraussetzungen der Athleten das jetzt nicht erfordern, dann mach's nicht. So, dann konzentrier dich auf deine Singles und mach dann die Rap-Work hinterher. Vielleicht können wir auch einfach Rap-Work-Sets sagen, statt Backoffs. Wenn wir denglischen wollen. Ja.
Ja, ich habe das tatsächlich sehr, sehr oft zum Beispiel, dass ich dann wirklich sage, wenn wir jetzt ein Peaking haben, ne, so ein Peaking-Block, dann im Block davor fange ich dann wirklich, wenn wir jetzt davor keine Singles machen aus irgendeinem Grund, fange ich dann an, wirklich einen Topser zu machen, dann so ein Fatigue-Single und dann, ich darf nicht mehr Backdown sagen, dann das Arbeitsvolumen, Rap-Sets. Die Arbeitssätze und dann im nächsten Block wechselt das dann immer, dass dann nicht mehr Topset-Fatigue-Single, sondern dann ist wirklich Single, dann kommt noch eben der Topset und dann die restliche Arbeit. So inkorporiere ich das eigentlich immer. Boah, inkorporieren.
Alter. Die reinkorporiert.
Ja, der Deutsch dann.
Ich denke mal, das ist auch einfach ein bisschen Coaching-Stil abhängig, ne? Dass manchen Leuten das gut halt in ihr Konzept passt und die das halt verwenden und ordentlich umsetzen und andere halt andere Mittel haben und das dann irgendwie anders ausdrücken, so dasselbe Ziel.
Es ist wie alles einfach eine Sache der Umsetzung und eine Sache, wie man es richtig anwendet. Weil du kannst auch einen Ramp-Up-Scheiße anwenden. So, und von Ramp-Ups, glaube ich, sind wir alle überzeugt. Aber wenn du sie einfach falsch planst, dann sind die Ramp-Ups halt trotzdem dumm.
Und wenn ihr noch mehr euch überzeugen wollt von verschiedenen Coaching-Stilen, wow, dann haben Kona.dh, Maxi Producer und Falk Incredible noch Coaching-Plätze frei.
Einfach der Werbegott.
Ich würde sagen, das war eine richtig schöne Folge. Wir sind hier richtig durch die Themen gecruised, aber ein sehr gehaltvoller Talk, fand ich.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass Kona jetzt hier fester Bestandteil des Teams ist.
Ja, das muss ich auch sagen.
Sehr happy.
Und wenn ihr das auch so seht, schreibt uns gerne mal eine Nachricht.
Und lasst 5 Sterne da, Leute.
Ich bin auch an der Stelle, muss ich sagen, sehr, sehr happy, weil ihr wolltet mich ja eigentlich nur einmal in der Folge dabei haben, in einer Folge. Und dass jetzt das daraus entstanden ist, finde ich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt auf die nächste Zeit. Und anscheinend mache ich jetzt hier auch die Abmoderation. Deswegen, liebe Leute, danke, dass ihr euch auch wieder diese Folge unseres Podcasts reingezogen habt. Und ein dicker Kuss geht raus. Bleibt stark.
Kranker Scheiß, Alter.
Geil. Das war ein sehr geiler Podcast.